Auch von meiner Seite, ja, schön, dass ihr alle da seid. Und ein großer Lehrer der Bibel hat mal gesagt, außer dem Heiligen Geist braucht man noch frische Luft. Also bitte reißt mal alle Fenster kurz auf, die hier möglich sind. Der Heilige Geist ist schon hier, aber die frische Luft wird gebraucht. Wenn ich sehe, dass gleich einer so macht, machen wir die Fenster zu. Auch willkommen online, die ihr von zu Hause zugeschaltet seid oder die ihr das später nachhört. Die meisten Menschen haben Ziele. Nicht unbedingt alle, aber die meisten schon. Und meistens sind diese Ziele irgendwie äußerlich, irgendwie will man ja was erreichen im Leben. Und wir kennen das noch aus einer alten Werbung von früher. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, irgendwie diese Dinge. Und im Schwäbischen ist das vielleicht eher so ein bisschen abgesichert sein durch Vermögen. Oder jemand hat mir mal gesagt, wenn ein Schwabe, als wir ganz am Anfang hier ins Schwabenland kamen, gesagt, trau keinem Schwaben, wenn er dir sagt, er hat kein Geld. Er meint dann, er hat gerade nicht viel im Portemonnaie dabei. Von den ganzen Konten und Immobilien und Grundstücken erzählt er dir nichts. Ja? Also abgesichert sein, Vermögen bilden. Manche möchten unbedingt Ansehen, Erfolg, Macht oder Einfluss. Was soll aus einer Generation werden, die zum Ziel hat, Superstar zu werden? Das ist schon problematisch. Alles äußerlich. Und meistens sind diese Ziele wirklich leistungsorientiert oder irgendwie äußerlich geprägt. Und das ist ja ganz klar. Wir sind irgendwie so gedrillt und geprägt in dieser Kultur, Getriebene vielleicht ein Leben lang auf der Jagd nach den höheren, weiteren, besseren Zielen. Bigger, better. Und jetzt mache ich keine Werbung für den Amerikaner. Ja, es ist gut und richtig, Ziele zu haben. Denn wenn du keine Ziele hast, erreichst du sie auch. Nämlich nichts. Es ist gut, was zu erreichen, wenn es denn die richtigen Ziele in deinem Leben sind. Und ich frage dich heute Morgen, ich weiß nicht, ob dir da schon Gedanken drüber gemacht hast, auf was zielt eigentlich dein Leben ab? Ich meine jetzt nicht, wenn du nach Hause kommst und den leckeren Roschbraten gleich mit Zwiebeln, ne, dass du den mit Spätzle, das kann ja auch erstmal ein Teilziel sein, sondern worauf zielt dein Leben ab? Welche Ziele verfolgst du? Ich weiß nicht, ob du dir darüber schon Gedanken gemacht hast. Denn hierbei geht es um die Richtung deines Lebens. In welcher Richtung bist du unterwegs? Ich weiß nicht, ob uns klar ist, dass auch Gott Ziele für unser Leben hat. Gott hat Ziele für dein Leben. Und wäre das nicht wertvoll, wenn wir am Ende, vielleicht wie bei so einem Navi, wenn wir am Ende dann dieses geistliche Navi hören würden, sie haben ihr Ziel erreicht. Wäre das nicht cool? Stell dir das mal vor. Da kommt diese göttliche Stimme, du hast dein Ziel erreicht. Jetzt fragt sich nur, ja, welches Ziel ist das denn? Welches Ziel hat Gott für mein Leben? Und ich meine nicht irgendwelche Teilziele, dass wir freundlicher oder geduldiger werden oder so, sondern welches Hauptziel hat Gott mit deinem Leben? Letztes Jahr um diese Zeit mussten meine Frau und ich Abschied nehmen von ihrer Mama. Sie verstarb mit 81 Jahren und vor einer Woche haben wir Abschied genommen von meinem Vater. Er verstarb mit 92 Jahren. Beide, ihre Mama und auch mein Papa, waren gläubige Christen. Und beide hatten ein erfülltes Leben, hinterlassen einiges an Kindern, noch mehr Enkel und die Urenkel wachsen noch an. Natürlich sind Abschiede nie so wirklich was Schönes. Kann doch jeder bestätigen, oder? Abschiede sind nicht so toll. Aber beide Abschiede, ob es der Abschied von ihrer Mama letztes Jahr war oder der Abschied in der vorherigen Woche von meinem Papa, es waren Triumphe des Glaubens, ihr Lieben. Von meinem Beruf her bin ich gezwungen, bei vielen Beerdigungen dabei zu sein. Ich weiß nicht, bei wie vielen Beerdigungen du dabei gewesen bist. Ich habe so einige privat und auch durch meinen Beruf mitbekommen an Beerdigungen. Es gab manche Beerdigungen, die fürchterlich waren. Kennt ihr schreckliche Beerdigungen? Ganz fürchterliche Beerdigungen. Ich kriege Gänsehaut des Schreckens, wenn ich an diese Beerdigungen zurückdenke. Fürchterlich. Dann gibt es diese La-La-La, ihr kennt das, so diese plätschernden Beerdigungen, die so völlig nichtssagend sind, stimmt's? Dann gibt es so Beerdigungen, wo du denkst, das war jetzt nett oder das war gut. Und dann gibt es herausragende Beerdigungen. Ihr Lieben, neben der Beerdigung und der Abschied von ihrer Mama, von meinem Papa, habe ich nur noch einmal eine herausragende Beerdigung eines Gemeindemitglieds vor Jahren erlebt, weil der Mann alles, der war vorbereitet, der hatte alles geplant und die Kinder haben mir hinterher gesagt, es war nicht wie eine Trauer oder Abschiedsfeier, es war wie ein netter, ein schöner Geburtstag unseres Vaters. Ist das cool? Und so etwas gibt es. Wenn bei der Abschiedsfeier sich die Gegenwart Gottes so lagert, dass der Lobpreis intensiver und stärker ist als vielleicht in einer coolen und guten Lobpreiszeit in einer Gemeinde sonntagsmorgens. Es war so beeindruckend, hier wurden nämlich nicht Menschen verherrlicht, sondern es ging darum, dass Gott die Ehre gegeben wurde. Es wurde bezeugt, in großer Glaubwürdigkeit, was Gott im Leben dieser Menschen gewirkt hat an Veränderung. Weil viele diese Menschen ja gekannt haben. Da kannst du nicht einfach irgendwelche Geschichten erzählen. Und manche Beerdigungen sind ein einziges Übertreibungs- und Lügenorchester. Stimmt's nicht? Ah, oh, wie toll diese Menschen waren, was sie alles großartig gemacht haben. Der ganze Scheiß wird ja nicht aufgezählt. Hier wurden keine Menschen verherrlicht. Hier wurde das Evangelium verkündigt und es wurde glaubhaft bezeugt, was Gott im Leben von Menschen tun kann. Und viele Menschen waren letztes Jahr und auch dieses Jahr sehr berührt. Denn es ist beeindruckend. Früher als junger Pastor habe ich mir gedacht, einen alten Baum kannst du nicht verpflanzen. Ältere Menschen werden sich nicht bekehren. Alte Menschen ändern sich nicht mehr. Mittlerweile werden wir selber alt. Und ich habe manche Menschen begleiten dürfen beim Sterben. Und ich habe in beeindruckender Weise erlebt, dass Gott den härtesten Felsen und den stursten Sturkopf verändern kann in sanftmütige, geduldige, freundliche Menschen. Die Transformationskraft unseres Gottes ist so gewaltig, Regierungen mögen Atomwaffen haben, aber keine Regierung hat die Macht, ein menschliches Herz zu verändern. Stimmt's? Never ever. Aber Gottes Liebe und Gottes Kraft, Gottes transformierende Kraft, hat die Möglichkeit, einen Menschen in seinen tiefen Strukturen seines Charakters, von denen er vielleicht jahrzehntelang falsch geprägt worden ist, so zu verändern, dass die Leute sagen, wow, auch alte Menschen. Das habe ich in beeindruckender Weise mehrfach erlebt. Leider kennen wir genug und in der Überzahl diese Beispiele, leider ja auch unter uns Christen, wo Menschen dann im Alter negative Entwicklungen genommen haben. Stimmt's nicht? Wo wir uns am Kopf kratzen und denken, du liebe Zeit, wie kann denn das sein? Die Person, wieso ist die so völlig verbittert worden im Alter? Wieso ist die im Alter noch heftiger und bösartiger geworden als in jungen Jahren? Da gibt's wirklich negative Beispiele, Leute. Fragst du dich, wie gibt's das? Wie geht das? Und manche sind so abschreckend in ihren Beispielen. Ich hatte mal ganz am Anfang, bevor ich in die Richtung Theologie ging, habe ich mal bei BMW gelernt. Und da hatte ich einen gläubigen Chef, der war so abschreckend, weil der nur geldgeil war. Und es gibt so abschreckende Beispiele unter Christen, wo du sagst, die müssen wir am liebsten vor der Welt verstecken. Weil es die Botschaft des Evangeliums so unglaubwürdig macht. Stimmt es nicht? Und deshalb müssen wir uns diese Frage stellen. Wie kann denn das sein, dass sogar unter uns gläubigen Christen Menschen eine negative Entwicklung nehmen? Weil die Antwort dieser Frage, die ist so hilfreich für uns, damit uns selbst das nicht passiert. Amen. Ich möchte nicht, dass die Generationen hinterher zu mir sagen, ja, am Anfang war das ein ganz schöner Lausbub. Als er sich bekehrt hat, wurde es irgendwie besser. In den mittleren Jahren war es so schwankend. Und als der alt wurde, der Knacker, du, da ging es aber richtig bergab. Ich meine nicht körperlich, das ist ja klar, dass wir älter werden, sondern dass die Bösartigkeit zunimmt. Du denkst, was ist denn mit der Person passiert? Ich denke, die ist gerettet, die ist Christ. Und es soll doch so sein, wie diese Beispiele ihrer Mutter oder meines Vaters, dass je älter wir werden, wir uns immer weiter positiv verändern. Amen. Ich sehe, du hast es gedacht, du hast es nur vergessen zu sagen. Hey, das wäre cool, wenn das mit uns geschehen würde, wenn wir älter werden. Um dieser geheimnisvollen Entwicklung auf die Spur zu kommen, müssen wir allerdings wirklich genau wissen, welches große Ziel, wie gesagt, nicht diese Teilziele, ja, du musst ein bisschen geduldiger werden, du musst ein bisschen freundlicher werden, sondern welches große Ziel hat Gott mit unserem Leben? Was ist das Hauptziel? Und dazu gehen wir natürlich, wohin sollten wir sonst gehen? Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Wir gehen in das Wort Gottes. Und heute, ihr kennt mich ja, manchmal vergleichen wir Übersetzungen, dann habe ich 8 oder 10 oder 12 Bibelstellen. Heute habe ich nur 2 Bibelstellen dabei.
Halleluja.
Halleluja. 2 Bibelstellen. Aber die sind so intensiv. Wir starten mal mit der aus Römer 8, Vers 29. Darum hat Gott auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen, der Charakter, so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er, Jesus Christus, ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Der Kontext, der Rahmen dieses Bibeltextes ist dieses Kapitel 8 im Römer. Und der direkte Zusammenhang ist, dass es hier um die Berufenen, um die Auserwählten Gottes geht. Damals wie auch heute. Damals in Rom und heute die Auserwählten und Berufenen in Göppingen oder wo immer ihr hergekommen seid. Also es geht um dich und mich. Und wörtlich vom Grundtext heißt, dass wir dazu bestimmt sind. Das ist unsere Bestimmung von Gott her, dass wir dem Bild, da ist wirklich dieses Wort, die Moderne sagt ähnlich. Nein, da steht, dem Bild des Sohnes gleichgestaltet werden sollen. Dass der Vater, also das Bild des Sohnes, in deinen und meinen Charakter, in unser inneres Wesen hineinprägt. Das ist Gottes Ziel für dein und für mein Leben. Darum geht es. Alles andere sind Teilziele. Aber darum geht es Gott in Wirklichkeit. Und das ist so großartig, dass Gott in allen seinen Kindern, bei allen seinen Auserwählten, bei allen seinen Berufenen, in ihrem inneren Wesen, diese riesengroße Transformation, diese Veränderung vornimmt und dass das Bild von Jesus in dir und in mir geprägt wird, so dass es sichtbar wird, spürbar wird für andere, dass andere Jesus in dir und mir erkennen können. Und das war von Anfang an Gottes Plan, denn wir wissen das. Im Garten Eden, als dieses Schöpfungsbericht, dann heißt es doch, und Gott schuf uns im Bilde Gottes. Er hat uns gleich von Anfang an nach seinem Bild erschaffen. Und der Feind Gottes, der Teufel, hat das von Anfang an gehasst. Dass nicht die Engel, nicht er, Luzifer, dieser Lichtfürst, sondern dass die Menschen Träger seiner Herrlichkeit waren, dass die Menschen ein Abbild, eine Art Ebenbild von Gott waren. Und so war es von Anfang an sein Ziel. Diese Abbilder Gottes, diese Träger der Herrlichkeit, das zu zerstören. Und er hat es gemacht. Er hat das Abbild Gottes zerstört. In Adam und in Eva. Und der Teufel versucht seit diesen Tagen auf der ganzen Erde die Herrlichkeit und das Abbild Gottes in jedem Menschen auszulöschen. Man sagt ja manchmal, da ist noch ein Funken von Gott in dem Menschen. Ihr kennt, wenn man das so sagt, ne? Du spürst irgendwie, Mensch, wie verloren Menschen auch sind, aber manchmal, da ist noch ein Funken von Göttlichkeit in den Menschen. Und wir müssen das wissen, besonders als Erwählte, als Auserwählte und Berufene Gottes, weil Luther hat mal gesagt, der Teufel ist der Affe Gottes. Er ahmt ihn nach, er äfft ihn nach. Wenn Gott die Menschen in seinem Bild geprägt hat, was macht die Schlange? Was macht sie jetzt mit diesem Planeten? Der Teufel prägt Menschen nach seinem Wesen. Und das ist deutlich erkennbar in dieser Welt, stimmt's? Das ist das satanische Antlitz, diese Bilder, die er prägt in den Menschen. Er prägt sie nach seinem Wesen. Er ist ein Rebell gegen Gott. Dieses ganze Rebellische in Menschen, das kommt von dem Erzrebellen. Der Teufel ist der erste Terrorist und Rebell, den es jemals gegeben hat. Und aller Aufruhr in dir kommt, weil er sein Bild in dir prägt, dass du dieses Rebellische, dieses Aufrührerische. Er ist der Lügner von Anfang an. So viele Menschen sind Lügner, weil die Schlange sie prägt. Sie sind Betrüger, sind Chaoten und Durcheinanderbringer, weil er der Erzchaot und Durcheinanderbringer ist. Sie sind hasserfüllt. Sie zerstören, weil der Zerstörer sein Bild in sie prägt. Sie werden zu Mördern. Und sie werden zu dem, was der Satan total ist. Die Menschen werden völlig gottlos. Denn der Satan ist völlig von Gott los. Er prägt, er versucht alle Menschen, er versucht das Angesicht dieser Erde zu prägen. Und er hat das sogar versucht bei dem Menschen, der das perfekte Ebenbild Gottes dargestellt hat. Er hat es sogar bei unserem Herrn Jesus Christus versucht, dieses Bild der Herrlichkeit Gottes zu zerstören. Aber da ist er an den Falschen, oder soll ich sogar sagen, an den Richtigen geraten. Weil Jesus hat die Schlange und den Feind überwunden. Eben hat das jemand in der Lobpreiszeit gebetet. Irgendjemand hat das gebetet, dass Jesus der Herr über alle Mächte und Gewalten ist. Das ist genau der Punkt. Jesus hat den Feind mit all seinen Mächten und Gewalten entwaffnet. Er hat ihn überwunden, siegreich. Denn Jesus ist der neue Adam. Er ist der neue Mensch. Der perfekte Mensch, er ist der Maßstab, er ist der vollkommene Träger des Bildes und der Herrlichkeit Gottes. War er es nicht selber, der gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und die Schrift bestätigt diese Aussage von Jesus. Der Apostel Paulus greift das auf im Kolosserbrief. Kolosserbrief Kapitel 1. Vers 15, da heißt es nach der Hoffnung für alle Übertragungen, Christus ist das Ebenbild, nicht ein, sondern das Ebenbild. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Wir werden keine weiteren Bibelstellen mehr ranwerfen. Aber diese beiden Bibelstellen sind so krass. Jesus ist das vollkommene Abbild Gottes. Und Gott der Vater hat das, was der Satan versucht hat im Garten Eden, was er bis heute versucht, dass er die Abbilder und Ebenbilder Gottes in Menschen zerstört. Gott hat sich vorgenommen, das Ebenbild Gottes durch die Wiedergeburt und durch die Errettung, durch einen Heiligungs- und Transformationsprozess in uns, in einer großartigen Weise, wie nur er es kann, denn wir könnten das nicht, stimmt's? Du musst dich mehr anstrengen, um Jesus ähnlicher zu werden. Das ist dann falsch verstanden. Dann würden wir in das Jüdische, in das Gesetz zurückfallen. Jetzt gib dir mal mehr Mühe. Werd mal so wie Jesus. Kannst du nicht. Kann ich nicht. Das funktioniert nicht. Wir müssen das genau lesen. Da steht, dass Gott dieses Bild von Jesus in uns prägen und formen will. Amen. Darum geht es. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und weil die Menschen ihre Autorität und dieses Abbild des Göttlichen verloren haben, hat er Jesus Mensch werden lassen, damit er das wiederholt, was die Menschen verschenkt haben. Jesus ist als wahrer Gott und als wahrer Mensch das perfekte Ebenbild Gottes. Und deshalb ist Jesus sozusagen das Mastertape. Er ist die Vorlage, er ist das Modell, das fehlerlos ist. Und aus diesem Grund will Gott alle seine Kinder von diesem Mastertape, von dieser Vorlage prägen lassen. Sie ist fehlerlos. Und die gute Botschaft, die heute Morgen gepredigt wird, ist: positive Veränderung ist bei jedem Menschen möglich.
Bei mir?
Ja, auch bei dir. Ist ganz egal, wie verprägt wir sein mögen, ob wir Opfer waren oder ob wir Täter waren. Jesus und die Kraft des Heiligen Geistes reichen aus, uns zu transformieren. Es reicht aus. Und jetzt haltet euch fest. Das Beispiel des Froschkönigs. Hä? Die Story handelt von einem mysteriösen Frosch. Habt ihr alle mal gehört, ne? Die Story vom Froschkönig. Jetzt erzählt er da Märchen. Moment. Wenn ich mit der Predigt fertig bin, magst du die Predigt beurteilen. Amen. Diese Story handelt von einem mysteriösen Frosch, der verflucht wurde. Er musste sein Leben in einem sumpfigen Teich zubringen und irgendwann begegnet ihm die Prinzessin aus dem Palast des großen Königs, der nicht so weit von diesem Sumpf da entfernt ist. Und eines Tages entdeckt diese Prinzessin diesen Frosch und sie freundet sich mit dem an. Es gibt so unterschiedliche Varianten in ganz unterschiedlichen Sachen, auch im Englischsprachen. Es gibt ganz unterschiedliche Versionen. Es geht um den Konsens. Und in dieser Geschichte, in dieser wunderbaren Märchengeschichte, braucht es nur was, um den Fluch zu brechen? Was braucht es? Einen Kuss. Es braucht einen einzigen Kuss, um diesen verfluchten Frosch wiederherzustellen zu dem, was er ja früher schon einmal war. Was war er denn? Ein gut aussehender Prinz, ein Königssohn. Ahnt ihr schon etwas? Hey, dann werden die beiden ein Paar, leben glücklich als Regenten bis an ihr Lebensende. Diese Geschichte fand fast um den Globus deshalb so einen riesengroßen Anklang, weil es im Kern um eine total positive Geschichte der Transformation geht, der Verwandlung geht, die voller Hoffnung ist. Sie lehrt uns nämlich was ganz Wichtiges, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Hä? Die komische Kröte ist in Wirklichkeit ein hübscher Prinz. Krass, oder? Die Person ist nur verflucht. Und das ist echt heftig. Und die Geschichte erzählt uns, und das ist jetzt nicht die Bibel, das ist ein Märchen, sie erzählt weltweit, dass es eine Macht gibt, die Flüche brechen kann. Und diese Macht gibt es, wir wissen das. Amen. Es gibt eine Macht, die jeden Fluch in deinem Leben brechen kann. Ich habe es mit allen möglichen Leuten zu tun gehabt. Mit Satanisten, Okkultisten, Esoterikern. Gott hat die Macht, jeden Fluch in jedem Menschen zu brechen. Und dass das passieren kann, dass selbst verwunschene Menschen, abscheuliche Kreaturen, sich durch die verändernde Kraft der Liebe in ihren ursprünglichen guten Zustand wiederherstellen. Das ist möglich. Und das ist keine Märchengeschichte, ihr Lieben, sondern dass es ein sinnvolles, erfülltes und glückliches Leben gibt, das ist auch die Botschaft des Evangeliums. Das ist die Botschaft der guten Nachrichten und sie ist im Wesentlichen gleich und es unterscheidet sich nur in einigen wenigen Details. Und jetzt greife ich dieses Märchen auf und zeige uns den Unterschied zum Evangelium auf. Auch im Evangelium gibt es einen König. Und es gibt Königskinder und es gibt einen schrecklichen Fluch. Es gibt eine betrügerische Schlange, die die Königskinder täuscht. Und diese Königskinder kommen unter diesen schrecklichen Fluch der Sünde und dadurch degenerieren sie und werden zu gebrochenen, verdorbenen und schwachen Versionen ihrer selbst. Sie sind nicht mehr, wir verstehen jetzt wieder, das haben wir nur in Evangelisationskunden früher gelernt. Sie haben nicht nur das Bild Gottes verloren, sondern sie haben die Herrlichkeit Gottes verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Degeneriert, verflucht. Und sie sind getrennt vom Königvater. Sie sind aus dem Palast herausgeschmissen und sie finden sich wieder in den schlüpfrigen Sümpfen des Lebens. Und dieser Fluch der Sünde verwandelt sie in ängstliche, unsichere, in selbstsüchtige Kreaturen, die dazu neigen, anderen immer wieder Schaden zuzufügen oder sich selbst Schaden zuzufügen. Und die Schlange versucht, total dieses menschliche Wesen zu durchdringen, um seine verdorbene Natur, sie damit völlig zu infiltrieren. Er stachelt sie auf mit Hass gegen den Vaterkönig, er stachelt sie auf mit Hass gegeneinander. Und so leben sie in diesen verwunschenen Umständen und sie entfernen sich von Generation zu Generation immer weiter vom Palast des Königs, immer weiter von ihrem Königvater. Und so vergessen sie nach und nach ihre wahre königliche Herkunft. Sie vergessen es. Und sie vergessen ihre wahre Identität, dass sie nämlich Königskinder sind. Und sie gebären von Generation zu Generation immer weiter verfluchte, verdrehte Kinder in den Sümpfen des Lebens. Der Königvater hatte niemals vor, dass seinen Kindern es passiert. Never ever. Das war nie sein Plan und sein Wille. Und das Großartige ist, dass dieser Königvater diese degenerierten Geschöpfe immer noch liebt. Trotz all ihrer Fehler, obwohl sie hässliche Kröten geworden sind, trotz allem, was aus ihnen geworden ist, er hat nicht vor, diese Geschöpfe degeneriert unter der Herrschaft der bösen Schlange zu lassen. Das ist nicht sein Plan. Und jetzt kommt dieser riesige Unterschied zu dem, was es im Märchen war. Im Märchen war es dieser Kuss. Und alles ist das verschieden. Das ist das Märchen. In der Realität, in der geistlichen Realität, war weitaus mehr nötig als ein Kuss. Seid ihr bei mir? Weitaus mehr nötig als ein Kuss, um diesen Fluch zu brechen. Er plant dieser Königvater, eine ausgefeilte Rettungsaktion, die so aufwendig ist, dass er dabei seinen einzig verbliebenen Sohn, den Erbprinzen, mitten hinein in diese Sumpfgebiete schickt. Und dieser Erbprinz erzählt diesen degenerierten Königskinder, die krötenähnlich geworden sind. Er erzählt ihnen alles von ihrem Vaterkönig. Er erzählt ihnen alles von ihrem Zuhause im Palast. Und dann nimmt er in einem selbstlosen Akt den Fluch des Sündenfalls am Kreuz auf sich. Und voll blinder Wut tötet die betrügerische Schlange den Königssohn dort am Kreuz. Und damit setzt diese Schlange unwissentlich Dinge in Gang, die sie nicht hatte kommen sehen. Wie gut für uns. Amen. Wie gut für uns. Der Teufel ist mächtig. Mächtiger als Menschen. Er weiß mehr als wir Menschen. Aber er ist kein Gegengott. Er ist ein gefallener Engel. Und gegen Gott und seine Pläne kann er nicht an. Durch diese Tötungsaktion der Schlange an diesem Erbprinzen wird nämlich der Fluch über alle degenerierten Königskinder gebrochen. Denn die Grundlage war, dieser Erbprinz hat sich nicht verführen lassen. Er selbst war sündlos. Und deshalb hatte er vom Legalen, vom Gesetzmäßigen den Tod nicht verdient. Denn die Schrift sagt ja, das ewig gültige Wort Gottes, die Seele, die sündigt, muss sterben. Jesus hat nie gesündigt. Es gab keine legale Handhabe, sodass die Macht des Todes und des Teufels Jesus wieder aus dem Reich des Todes gehen lassen mussten. Sie hatten keine Handhabe. Und so kam Jesus aus dem Reich des Todes zurück. Und er berichtet diesen Menschen dann, dass es diese einzige unfassbare Möglichkeit gibt, dass er sagt, ich habe den einzigen Ausweg geschaffen, den es gibt, heraus aus dem Sumpf. Der Fluch kann gebrochen werden über deinem Leben und du kannst zurück in den Palast deines Königsvaters. Ich habe diesen einzigen Weg gebahnt dahin, dass du da rauskommen kannst, dass du den Sumpf verlassen kannst. Und ich gebe dir die Möglichkeit, dass wenn du zu mir kommst, wenn du dich auf mich einlässt, wenn du mir nachfolgst, wenn du mein Wort annimmst und ich dir meinen Geist sende, dann hat er so eine transformierende Kraft in dir, dass du zurückverwandelt wirst in das Wesen, das du warst. In eine geliebte Tochter oder Sohn des Königsvaters. Darum geht es im Evangelium. Aber die erlösende Kraft ist mehr als der Kurs, ihr versteht. Das ist gewaltig, was da passiert ist. Aber da sich die Menschen über Generationen so weit von ihrem alten Zuhause, dem Königspalast, entfernt haben, erklärt der Königssohn ihnen, der Weg zurück ins Vaterhaus, er wird eine lange Zeit in Anspruch nehmen, die ganze Zeit deines Lebens. Das hätten wir ja gerne mit dieser Entrückungslehre, ne? Beam me up, Scotty. Errettet und ab in den Himmel und keine Anfechtung, keine Probleme mehr. Wäre toll, ne? Wäre schön. Aber Jesus sagt, folget mir nach. Es ist euch mal aufgefallen, dass Jesus nicht gesagt hat, lass dich erretten. Hat er nie zu einem Menschen gesagt. Wir reden immer nur in diesen theologischen. Wir müssen mal aufpassen, was wir machen. Wir reden immer, bist du errettet? Hä? So als ob man das haben kann oder nicht. Jesus sagt etwas ganz anderes. Er sagt was? Folge mir nach. Es ist nicht etwas, was wir haben, wie ein Versicherungsschein. Ich habe die Versicherungspolice. Ich habe den Himmel in meiner Tasche als Versicherungspolice. Jesus sagt, folge mir nach. Amen. Und was machen die? Die folgen ihm nach. Und zwar wie lange? Ein Leben lang folgen sie Jesus nach. Und immer wieder lesen wir, egal welchen Brief du nimmst, oder in der Offenbarung, da steht, wer durchhält bis, wer das alles auf dieser Reise überwindet, der erbt diesen Palast. Sage ich euch die Wahrheit? Könnt ihr das nachlesen in der Schrift? Lass uns wegkommen von dieser Billigtheologie, ich bin errettet, bist du errettet. Das ist so, als ob wir eine Versicherungspolice haben. Es geht darum, in welcher Bewegung wir sind. Sind wir in der Nachfolge von Jesus oder sind wir es nicht? Darum geht es. Die Frage ist nicht, bist du errettet oder nicht? Dann habe ich das und dann machen wir es wie minimal mit der Verbrecher am Kreuz Theologie. Ja, der hatte keine Zeit mehr. Der konnte Jesus nicht mehr ein Leben lang nachfolgen. Der hatte nur noch ein paar Minuten. Ihr versteht. Aber wir haben unser ganzes Leben lang. Und es geht darum, dass wir ein Leben lang nachfolgen. Denn bis wir da sind, hat er was vor? Sein Bild in uns zu prägen. Denn am Tor erwartet uns nicht Petrus, der dann fragt, wollen wir reinlassen? Nee. Da ist sozusagen der himmlische Scanner. Es gibt nämlich nur eine Person, die da reingelassen wird. Der Scanner, das ist kein Fingerabdruckscanner, sondern der scannt unser Inneres. Und es geht um das Bild des Sohnes. Zugang hat nur, indem das Bild des Sohnes entwickelt ist. Der kommt da rein. Das ist dieses Geheimnis von Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir, dass er sich prägen kann in dir. Es gibt keine andere Möglichkeit. Christus ist unsere Errettung. Dass er sich in uns prägt. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist unmöglich. Und diese Nachfolge dauert ein ganzes Leben, bis du da ankommst. Und dann erklärt er ihn, diese Zeit wird gebraucht. Warum? Weil diese Degenerationen durch den Fluch, dieses inwendige Gift der Schlange, mit dem wir infiltriert worden sind, es braucht Zeit, bis wir davon gereinigt, befreit und geheilt und transformiert und verändert worden sind. Amen. Wie willst du das sonst manchmal erklären, dass deine Mitgeschwister oder du selbst manchmal, dass du denkst, wie Frosch oder Quark oder krötenmäßig habe ich mich jetzt wieder benommen? Das ist nicht nur bei Ehepaaren so, Quark. Versteht ihr? Es gibt genug Quark. Ja, in den Gemeinden, überall, auch unter Christen. Deshalb auf der Reise werden wir transformiert von hässlichen Kröten in das Bild von Christus. Ist das cool? Und Gott ist dabei, das zu tun. Wir haben das im Leben von Menschen immer wieder beobachten dürfen. Das ist so großartig, auch im Leben von alten Menschen. Und er erklärt ihnen dann, der Königssohn, es braucht Jahre in der Liebe dieses Vaterkönigs. Es braucht mein Vorbild, das ich euch jeden Tag gebe. Hat er nicht gesagt, kommt her zu mir, die mühselig und beladen seid, und lernt von mir? Hat er das nicht gesagt? Lernt von mir? Hey, seine Prägung muss in uns Gestalt gewinnen. Jeden Tag, wo Jesus sein Bild in uns prägen möchte. Und das Interessante, es geht ja nicht nur um diesen Scanner, dass das Bild Jesu da erfasst wird, sondern es geht ja auf dem Weg zu diesem Palast begegnen wir ganz vielen Menschen, stimmt's? Und unsere Worte bekommen eine andere Dimension von Glaubwürdigkeit, wenn Menschen spüren, das Bild von Jesus hat in uns Gestalt gewonnen. Seine Freundlichkeit, seine Sanftmütigkeit, seine Weisheit. Wir strahlen dieses Wesen von Jesus aus. Nicht, ich muss jetzt die Frucht hervorpressen. Da steht ja nicht umsonst, Frucht des Geistes. Nicht des Fleisches. Es ist der Heilige Geist, der Geist von Jesus, der das in uns wirkt. Du musst da gar nichts. Du musst nur kooperieren. Und es ist so interessant, wenn Menschen diese Worte hören und das Beispiel Jesu in dir und in mir lesen können, dann haben unsere Worte Gewicht. Dann haben unsere Worte Autorität. Menschen sehen das an dir, was du ihnen beschreibst. Sie können das an dir lesen. Sie können es an dir schmecken. An den Früchten. Das ist großartig, weil das Bild des Königssohns in dir geprägt ist. Und deshalb diese wichtige Aussage, hey, die Transformation in das Bild Jesu ist ein lebenslanger Prozess. Schade aber auch, ne? Wir hätten alle so sehr auf den Kuss gehofft. Und fertig für den Himmel. Wär cool, ne? Bin ja bei euch. Hätte nichts dagegen. Gib uns den himmlischen Kuss, Herr, und wir sind ready. Aber wir lesen das nicht in der Schrift. Und da muss ich ein bisschen drauf eingehen, weil diese Welt ist geprägt von Instant-Kaffee, von Mikrowelle, von Schnellrestaurants. Und wir Christen, wir sind davon angesteckt, von dieser Gleich-Jetzt-und-Sofort-Mentalität. Mein Pastor hat keine Vollmacht. Ich muss schnell eine Lösung haben. Ich gehe jetzt zu einem vollmächtigeren Seelsorger. Kennt ihr das? Oder diese Lehre hier in der Gemeinde, das bringt ja gar nichts. Ich suche mir richtig krasse, geile Teachings aus dem Internet, wo dann behauptet wird, du brauchst nur dieses eine Durchbruchserlebnis, diesen einen Kuss in Klammern. Du brauchst nur dieses eine Wunder in dir und dann hast du nur noch ein Leben. Da schwebst du fast, dann ist es von einem Zeichen und Wunder zum nächsten und übernächsten. Überall, wo du dein Schatten fällt auf die Leute und du gehst ins Krankenhaus und sagst, alle Stationen, ihr seid jetzt alle geheilt. Versteht ihr? Das hätten wir gerne, oder? Leute, wer uns so etwas verkauft, der ist eher infiziert vom Gift der betrügerischen Schlange, stimmt's nicht? Wir müssen aufpassen vor merkwürdigen Lehren, die uns irgendwelche schnellen Turbo-Versionen versprechen. Ja, komm, mach das und dann schwebst du nur noch. Du bist dann über allem. Du wurdest so geküsst. Du bist gar nicht mehr anfechtbar. Und da bist du fertig für den Himmel. Leute, lasst uns vorsichtig sein mit solchen Lehren. Wir suchen nach diesem schnellen und erlösenden Kuss. Und festhalten müssen wir, den gibt's nur im Märchen. Den gibt's in der Realität nicht. Und deshalb, ihr Lieben, ich habe das festgestellt, je mehr ich nach Abkürzungen in meinem Leben gesucht habe, desto mehr wurden das Umwege. Sucht keine Abkürzungen. Wir geraten auf Umwege, wenn wir Abkürzungen suchen. Da gibt es nichts abzukürzen. Gar nichts. Und deshalb, der Faktor Zeit spielt bei Veränderungsprozessen eine wichtige Rolle. Das kennen wir alle bei gutem Käse, Old Amsterdam oder guten Weinen. Die müssen gelagert werden, die müssen reifen, dass sich der Geschmack entfällt, dass das Bild Jesu in uns entwickelt sich kann. Ja, der Faktor Zeit spielt eine unglaublich wichtige Rolle. Und deshalb diese lebenslange Nachfolge. Wer hat schon gemerkt, dass alles sich verändert? Wenn du einen Spiegel zu Hause hast und eine Waage und Fotoalben, wenn du dich mal öfter auf die Waage stellst, in den Spiegel guckst oder auf Fotoalben, oder heute hat man fast alles auf PC oder im Handy, da merkt man immer, komisch, die anderen sehen alle so alt aus. Stimmt's? Die anderen sind älter geworden. Außer wenn du dann in den Spiegel guckst und denkst auch, oh, in die Jugendgruppe kann ich nicht mehr gehen. Irgendwie vorbei, die Zeit. Ja, alles verändert sich. Und jemand hat mal gesagt, das Einzige, worauf du dich fest verlassen kannst, ist die ständige Veränderung. Darauf kann man sich ganz fest, als feste Größe verlassen. Und wir merken das ja alle. Diese Erde, sie verändert ihr Angesicht immer und immer wieder. Und es hat mit den Kräften zu tun, die auf die Erde einwirken. Und es sind oft ja keine guten Kräfte, stimmt's? Wir merken, wer da sein Bild prägt auf dieser Erde. Und die wichtigste Frage für uns ist jetzt, wie navigieren wir unser Leben durch all diese Veränderungen, die ja sowieso passieren? Wir werden alle älter. Es kommen komische Umstände, es passiert dieses und jenes. Wie navigieren wir unser Leben so durch die Veränderung, dass wir hinterher bessere Menschen sind als vorher? Und dass wir am Schluss unseres Lebens zu dem Menschen geworden sind, den Gott immer für uns geplant hatte. Und dass es dann heißt, du hast dein Ziel erreicht. Gott konnte das Bild seines Sohnes in dir prägen. Und du fragst dich, wie komme ich dahin? Danke, dass du diese Frage stellst. Der Transformationsprozess erfordert nämlich unsere aktive Beteiligung. Es reicht nicht, Wenn wir einfach sagen, ja Herr, nun mach du mal. Das wäre schön, hä? Herr, mach du mal. Ich merke, lebendiges Wasser geht von mir aus. Yes, Ströme lebendigen Wassers. Ich gebe hier alles, Leute. Ich hoffe, ihr nehmt auch alles auf in eurem Herzen. Ich versuche, alles zu geben. Weil das ist das, was mich bei meiner Schwiegermutter und bei meinem Vater jetzt ein Jahr lang so bewegt hat. Dadurch ist diese Predigt entstanden, versteht ihr? Ich habe was gesehen im Leben von Menschen, was das Ziel Gottes ist. Und mir sind auf einmal die Scheuklappen genommen worden und dachte, wow, das ist Gottes großes Ziel mit uns. Und ich finde es fantastisch. Und ihre Oma, das war auch so ein Mensch, die Oma Hedwig. Wie viele Kinder hat die noch gehabt? 10 oder 11 Kinder. Die war im Zweiten Weltkrieg auf der Flucht vor den Russen von Ostpreußen. Was die Frau erlebt haben mag, wir mögen gar nicht drüber nachdenken. Aber ich habe sie noch kennengelernt. Ich habe sie noch kennengelernt, wo sie charakterlich, sie war zwar schon irgendwo ein bisschen nett, aber sie hatte was Dragonermäßiges. Ja, sie hatte was. Ist klar, wenn du, bring mal 10 oder 11 Kinder durch im Zweiten Weltkrieg und dann nach Kriegszeit, da musst du ganz krass drauf sein, stimmt's? Und dann habe ich erlebt, weil sie war wirklich so krass, ob es in Gottesdiensten, Bibelstunden war, die hat einfach die Prediger mitten in der Predigt unterbrochen, aber Bruder, das und das und das, die war so krass drauf. Und Gott hat, je älter sie wurde, sie immer liebevoller gemacht, immer sanftmütiger. Ich bin einmal mit deiner Oma ganz heftig aneinander gerasselt, weil wir hatten dann unsere Hochzeitssuite ein paar Tage in ihrer Wohnung, wo sie nicht da war. Eine Woche und dann kam sie. Dann waren wir noch 2 Tage bei ihr. Und dann kam sie einmal ohne zu klopfen. Wir sind, hallo, Hochzeitsreise. Kam sie ohne zu anklopfen. Hallo! Ins Zimmer rein. Ich habe meine Schwiegeroma damals zur Seite genommen. Gesagt, Oma, das ist zwar deine Wohnung. Wir sind hier auf Hochzeitsreise. Wir sind ja morgen nicht mehr da. Aber wenn du hier hereinkommst, dann musst du auch, wenn es deine Wohnung ist, klopfen. Und zuerst war sie, und einen Tag später kam sie zu mir und sagte, der Heilige Geist hat mich ermahnt, dass du recht hast. Du hast recht, das ist falsch, was ich da gemacht habe. Das ist großartig. Und sie hat sich immer weiter verändert. Und je älter sie wurde, wenn wir sie besucht haben, sagte sie, und das ist mir so durch und durch gegangen, weil ich damals dachte, Mensch, theologisch, ich kenne mich viel besser aus als meine Schwiegeromi. Und dann hat sie immer erzählt, je älter sie wurde, ich liebe den Heiligen Geist. Und wir sind bei dem Punkt, der Transformationsprozess erfordert unsere aktive Beteiligung. Ja, Gott macht etwas. Und sie sagte, ich liebe den Heiligen Geist. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich kapiert, was sie gemeint hat. Weil sie hat etwas verstanden. Weil in der Realität des Lebens, in unserem Alltag, werden die Dinge in unserem Leben nicht automatisch von ganz alleine sich zum Besseren ändern. Stimmt's? Deine Küche räumt sich nicht alleine auf. Dein Charakter nimmt nicht von alleine eine gute Entwicklung. Amen. Das passiert nicht einfach so per Zufall. Sondern es passiert nur, wenn du dich ganz bewusst in die richtige Richtung bewegst. Und die richtige Richtung ist, wenn du auf den Herrn hörst, der sagt, folge mir nach. Und er spricht das jeden Tag. Und dann musst du, Herr, wohin geht's denn heute? In welche Richtung gehst du mit mir? Mit wem soll ich sprechen? Versteht? Folge mir. Das ist dann immer die richtige Richtung, dieser Stimme des Herrn zu folgen, in welche Richtung es geht. Und es geht nicht nur um das theoretische, ja, Herr, mach du mal, sondern Gott braucht nicht diese passive, theoretische Einwilligung, sondern er braucht unsere aktive Mitwirkung in diesem Prozess. Nur so kann der Herr aus verlorenen, degenerierten, krötenähnlichen, verletzten und zerbrochenen Menschen, wie ich es bin und wie du es bist, kann er uns zurück in die Kinder Gottes verwandeln, die das Bild des Sohnes widerspiegeln. Amen. Es geht nur so, indem wir mit ihm kooperieren. Und es braucht eine Kraft, die so viel größer ist und stärker ist als alles, was uns begegnen mag in diesem Leben. Es braucht wirklich eine so große Kraft. Und dazu braucht es den Heiligen Geist. Weil wir kommen gegen unsere Sorgen, Ängste, Schwächen, gegen unser Fleisch, kommst du alleine nicht an. Dazu braucht es eine Kraft, die Power hat, Tote aufzuerwecken. Stimmt's? Und die Kraft des Heiligen Geistes hat Jesus von den Toten auferweckt. Und diese Kraft, wenn du Christ bist und den Heiligen Geist empfangen hast, diese Kraft ist in dir und sie ist wirksam. Und du musst mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten in deinem Leben. Und da passieren wunderbare Dinge. Und der Heilige Geist braucht etwas. Und nicht in der Theorie, er braucht deine Zustimmung. Er sagt nämlich, ich brauche Zugriff auf deinen ganzen Lebensstil. Auf meinen ganzen? Ich brauche Zugriff auf deinen ganzen Leben. Auf meinen ganzen? Ich brauche Zugriff auf deinen ganzen Lebensstil. Auch im Keller? Ja. Auch im Hobbyraum? Ja. Auch auf dem Dachboden? Ja. Ich brauche Zugriff auf deinen kompletten Charakter. Ich brauche Zugriff auf deine Fantasien, auf deine Träume, auf deine Gewohnheiten, auf deine Beziehungen. Und jetzt kommt's. Ihr Schwaben, haltet euch an den Stühlen fest. Ich brauche Zugriff auf deine Finanzen. Ich brauche Zugriff auf dein Zeitmanagement. Ich brauche Zugriff auf deine inneren Einstellungen des Herzens, auf deine Herzenshaltung. Ich brauche Zugriff auf deinen ganzen Charakter. Und wenn der Heilige Geist diese Kooperation mit dir hat, dann wird das Bild Jesu in jedem Raum deines Lebens geprägt. Und du wirst verändert. Und Menschen können das feststellen. Menschen können sagen, wow. Wenn sie dir nach Jahren begegnen, weil das ist immer so ein Spruch. Ich weiß mal, wie mein Onkel, der auch schon beim Herrn ist, der ältere Bruder meines Papas, vor 5 oder 8 Jahren sagt er mir, ja Mensch, du bist ja noch ganz der Alte. Und im Licht dieser Predigt sage ich, ach du liebe Zeit. Es ist ja schlecht, wenn ich mich nicht zum Positiven verändere. Da versteht ihr? Er wollte mir ein Kompliment machen. Ich weiß ja, was er mir sagen wollte. Du bist nicht arrogant, obwohl du jetzt Pastor bist. Du bist ganz der, so wie ich dich früher von Kindheit an noch kenne. Er wollte mir, ich weiß, wie er es meinte. Aber eigentlich müssen wir aufpassen, wenn wir nach Jahren immer noch dieselben sind. Versteht ihr? Weil Gott uns verändern will. Hey. Mein Vater hieß Friedhelm. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, diese Story ist wichtig. Und in jüngeren Jahren, und als wir zu Hause waren als Kinder, weil er war dann Lagerleiter in einer Drahtseilerei, die dann von Mülheim an der Ruhr, Stadt zwischen Essen und Duisburg, da kommen wir her, die dann europaweit Drahtseile geliefert hat für Fahrstühle, Hafenanlagen, Kräne, europaweit. Und mein Vater war der Lagerleiter. Wenn der nicht perfektionistisch und genau war, dann hätte es Menschenleben kosten können bei Aufträgen, weil er musste die Dinge zusammenstellen. Wenn da irgendetwas falsch zusammengebaut worden wäre, dann hätte er die Verantwortung gehabt. Könnt ihr das verstehen? Aber jetzt könnt ihr euch auch vorstellen, dass wir manchmal, wenn er diesen Perfektionismus von seiner Arbeit mit nach Hause zu seiner so unperfekten Familie gebracht hat, da gab es manchmal Loriot-Sketch-mäßige Szenen. Manchmal waren die lustig und manchmal, wo du kleiner warst, war das ganz schön einschüchternd und bedrohend, dein Vater, wenn er so perfektionistisch ist. Aber je älter wir wurden, und unsere Mutter hat uns darin unterstützt, weil mein Vater dann oft bei Kleinigkeiten, wenn uns Kleinigkeiten runterfielen oder irgendetwas passierte, das kann gar nicht passieren. Das gibt's doch gar nicht. Und dann die krönende Aussage, mir würde so etwas nie passieren. Und als wir dann etwas größer wurden und nicht mehr so eingeschüchtert waren, haben wir dann irgendwann angefangen, mit der Unterstützung unserer Mutter, mein Bruder und ich, angefangen zu lachen. Und irgendwann hat unser Papa die Botschaft verstanden und fing an mitzulachen. Aber er versteht, es ist schlimm, wenn ein Mensch so überperfektionistisch ist. Und dann war es noch so, dass es also Ende der 40er Jahre, also wo er zum 50. ging, Lebensjahr, da lebte ich noch zu Hause, ich war ungefähr 18, rief mich meine Mama, komm schnell, der Papa stirbt. Ich kam schnell, er lag da und er sah aus, als ob er uns verlassen hatte. Nachher hatte er einen Herzinfarkt Und er hatte ein Nahtoderlebnis. Er war nicht mehr da. Er hat uns dann berichtet, er war in der Herrlichkeit. Er hat den Herrn in der Herrlichkeit gesehen und er hörte noch die Stimmen fern von uns. Weil ich habe dann intuitiv, es kam eine Macht über mich. Nein, Papa, du stirbst heute nicht. Und ich habe intuitiv auf sein Herz geschlagen. Ich muss durch den Heiligen Geist automatisch irgendwie das Richtige intuitiv gemacht haben. Und er hörte diese Stimme und sagte, ich will nicht zurück. Aber was unser Vater nicht wusste, sein Zeitpunkt war noch nicht gekommen. Er war noch nicht vollendet. Er war noch nicht in das Bild Jesu umgestaltet. Und Jesus hat ihn zurückgeschickt. Er musste zurückkommen. Und unser Papa durfte 43 Jahre länger leben. Wow. Aber es war auch nötig. Denn ungefähr 10 Jahre später wurde meine Mutter so schwer krank, dass man nicht wusste, was sie hat. Ich habe zuerst gedacht, er hat sie eine schwere psychische Erkrankung. Wir haben sie in die Ignis-Klinik in den 90er Jahren gebracht. Und da hat man alles getestet und gesagt, nein, das ist nichts Psychisches. Hier muss das Gehirn schichtgeröntgt werden. Dann kam diese schreckliche Diagnose heraus, Enzephalitis. Das ist eine zerstörende Diagnose. Das ist schlimmer noch als eine Gehirnhautentzündung. Da ist das ganze Gehirn entzündet, das Gehirn frisst oder löst sich selbst auf. In Verbindung mit Parkinson. Eine schreckliche Diagnose. Und mein Vater hat unsere Mutter dann noch 10 Jahre gepflegt. In abwechselnden Klinikaufenthalten, weil sie hatte gute, bessere Phasen, schlechtere Phasen. Und in dieser Phase war er so unter Druck. Und so schwierig, wenn du mit ihm rausgegangen bist und wenn du zu ihm ins Auto gegangen bist. Manche spielen das am PC. Need for Speed oder irgendetwas. Wenn du mit meinem Vater ins Auto gestiegen bist, mein Vater, er hatte ja keinen PC. Dann kam der Zornausbruch, der Wutausbruch über meinen Vater. Jeder kleine Fehler, den irgendein Typ im Straßenverkehr gemacht hat, die Faust, das Fenster runter, sind Sie verrückt, was machen Sie? Und du hast dich geschämt, mit deinem Vater unterwegs zu sein. Man konnte aber verstehen, er war so unter Druck in diesen Jahren. Er brauchte irgendwie, wo das mal rauskam. Und dann hat Gott nach 10 Jahren der Pflege meine Mutter zu sich genommen. Und ich habe meinen Vater damals mit dem Pastor aus Mülheim, Eckhard Vetter, Leiter der Deutschen Evangelischen Allianz, nochmal neu unter die Haube gebracht. Mit einer zweiten Frau, und dann damals sagten schon, warum muss denn ein 70-Jähriger nochmal heiraten? Und die beiden wären jetzt in dieser zweiten Ehe im April nochmal 22 Jahre verheiratet gewesen. Und da hat Gott 2 Menschen zueinander geschickt, die sich so gut getan haben, weil mein Vater hat seine Frau 10 Jahre gepflegt und sie hat ihren Mann vorher 25 Jahre gepflegt. Und sie haben sich dann im Gutes tun übertroffen. Und die beiden, es war eine Verbindung des Himmels. Und aus meinem Vater wurde von einem Streithelm und einem Perfektionisten zu einem Friedhelm. Das hat Gott gemacht. Und wir haben das erlebt. Und es ist großartig, das zu sehen. Lass uns miteinander beten. Oh Jesus. Danke, Herr, dass es hier heute Morgen nicht um jüdische Gesetze geht. Danke, dass du nicht sagst, jetzt streng dich mal an. Es geht heute Morgen vor allem um unser Herz. Du zielst auf unser Herz, Herr Jesus. Weil unser Herz ist die Entscheidungszentrale. Es ist das Zentrum, in dem alle Veränderung geschieht. Und ich sage heute Morgen, Herr, mein Herz, ich öffne dir mein Herz. Sage, sei du der Herr meines Herzens und meines Lebens. Nimm du mein Herz ein. Und Herr, wir bitten dich, dass wir jeden Tag bemerken, dass an unserem Herzen gezerrt und gezurrt wird. von dieser betrügerischen Schlange. Und du wirbst um unser Herz. Du sagst, mein Kind, gib mir dein Herz. Und die Schlange manipuliert uns und versucht, irgendwie in unser Herz einzudringen mit bösen, vergifteten Samen, der aufgeht, wenn wir den reinlassen. Gib uns Unterscheidung, was wir in unser Herz lassen. Denn dein Wort sagt ja auch mehr als alles, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt das Leben. Und deshalb wollen wir darauf achten, Herr, wem wir zuhören. Du sprichst Worte der Wahrheit, der Liebe. Du sprichst Worte, die den Fluch brechen. Und dann ist da diese Stimme, die uns verführen will. Herr, wir legen dir unser Herz hin und wir bitten dich, forme uns in das Bild deines Sohnes, damit wir dir ein Leben lang nachfolgen und wenn Menschen uns begegnen, dass sie erkennen, wow, ich habe Jesus in diesem Menschen getroffen. Ich bin Jesus begegnet, als ich diesem Menschen begegnet bin. Und dass du am Schluss zu uns sagen kannst, du hast dein Ziel erreicht. Hallelujah.